Die Amokfahrt von Magdeburg, sie hinterlässt Spuren in unser aller Alltag. Insbesondere merken wir das bei Veranstaltungen. Darüber wollen wir heute sprechen im Podcast 3 Minuten Terror. Mein Name ist Stefan B. Westphal und ich bin nicht alleine.
Ja, mein Name ist Rainer Schwengel, hallo.
Wir haben uns zwei Gäste eingeladen, zwei Organisatoren der größten Veranstaltungen, die es in Sachsen-Anhalt mit gibt. Das ist einmal Till Mohrmann von der ersten Köthner Karnevalsgesellschaft 1954, besser bekannt als KKK, und die organisieren den Rosenmontagszug in Köthen.
Hallo Stefan.
Und Sigmund Siggi Michalski, er ist der Betriebsleiter Märkte und Bäder in Eisleben und auch der Marktleiter der Eisleberwiese. Marktmeister ist richtig, ne?
Genau.
Der Marktmeister der Eisleberwiese.
Hallo Stefan.
Kurzer Hinweis zur Transparenz. Ich selbst bin Mitglied in der ersten Köthner Karnevalsgesellschaft und dort auch im Vorstand mit aktiv. Aber das hat auf dem Podcast hier heute keine wirklichen Auswirkungen. Daher erste Frage an euch beide. Wo wart ihr denn, als ihr von dem Anschlag von Magdeburg erfahren habt?
Ja, ich war auf dem Weihnachtsmarkt in Eisleben, ja, wo wir davon erfahren haben. Ich meine, die ersten hörbaren Informationen, ja, und das schockiert einen natürlich aufs Bodenloste, ja, also das ist schon schlimme Sache gewesen.
Habt ihr sofort irgendwie reagiert und gesagt, wir müssen ihn jetzt zumachen oder uns schützen, oder habt ihr erst einmal gesagt, alles läuft weiter?
Nein, also ich meine jetzt, so kam die Information auch nicht rüber, sie ging ja langsam los, ja, also da wusste man ja noch nicht wie, was, welche Umfänge, und ehe man das erfahren hatte, war ja unser Weihnachtsmarkt schon zu, also wir machen in der Woche 20 Uhr zu, ich glaube, das war Freitag, an einem Freitag passiert, ja, und da war schon geschlossen, aber man saß dann, ja, wie bei allen solchen Sachen, öfter September oder sonst was, dann vorm Fernseher und hat ja fast minütlich mitbekommen, was da so passiert ist, und ja. Und dann fängt man an zu grübeln, was machen wir ab morgen?
Tilly, was bei dir?
Also ich habe das abends in den Nachrichten gesehen und da, wie Sigi schon gesagt hat, war natürlich erstmal viel Chaos, keine wirklichen Nachrichten in dem Sinne mit klaren Erkenntnissen, logisch, wie auch, wenn wir uns die Aufarbeitungszeit ansehen und ein ja, nie dagewesenes Schreckensszenario in der Form, ist es auch verständlich. Wir haben tatsächlich als Vorstand uns bereits am nächsten Tag zusammengesetzt und natürlich getroffen, um zu beraten, inwieweit das auch perspektivisch Auswirkungen auf unseren Rosenmontagszug im Jahr 2025 hat, weil die Amokfahrt war am 20. Dezember letzten Jahres und 8 Tage zuvor hatten wir gerade unser Sicherheitskonzept mit über 30 A4-Seiten mit allen Anlagen und so weiter dem Ordnungsamt überreicht, wo natürlich bei uns schon die Frage aufkam, okay, selbst wenn wir der Meinung sind, dass wir an verschiedenen Stellen ja optimalen Schutz bieten, ist es eine neue Bedrohungslage gewesen, die es in der Form zuvor nicht gab, weil sonst war es immer die 40-Tonner Wechselbrücke, die einem so vor Auge war, aber nicht ein klassischer PKW oder SUV oder irgendwas derartiges.
Vicky, du hast gerade schon gesagt, wie machen wir ab morgen weiter? Wie war denn dann die Entscheidung für den nächsten Tag?
Also die Nacht war relativ kurz dann, ja. Also der erste Weg für mich ist es eigentlich, einen Bürgermeister zu kontaktieren, ja. Und wie ist unsere Strategie, ja. Und so haben wir es dann auch gemacht. Wir haben uns abgesprochen, wie es weitergeht. Ich meine, so traurig wie alles ist, ja, wollen wir nicht zulassen, dass wir alles absagen. Ja, wir haben dann unser Weihnachtsmarkt fortgeführt. Ich meine, wir waren ja schon auf einer sicheren Strecke unterwegs mit unserem kleinen Marktplatz, 20 Stände ringsherum bebaut nach innen. Also da lässt es solche Überfahrtmöglichkeiten ja nicht so viel zu. Ja, wir haben dann an dem Tag verzichtet auf Musik, aber wir haben die 2 Tage noch durchgespielt. Ja, im Interesse der Händler, der Schausteller, die ja auch Unternehmen sind, die ihre Familien zu ernähren haben, ja, mit diesen Veranstaltungen, und das haben wir wahrgenommen. Natürlich hatten wir ein bisschen mehr Zeit dann für das, was weiterkommt, um zu betrachten, wie gehen wir mit unserer zukünftigen Veranstaltung um, also sprich dann das nächste bei uns dann Frühlingswiese Ende April, da war bei Till dann ein bisschen schon, wie ja gesagt hat, mehr Alarm los, weil er ja schon ein Sicherheitskonzept abgegeben hat.
Hat denn dieser Anschlag eure persönliche Wahrnehmung von Großveranstaltungen verändert oder ist das einfach das Risiko, was man auch als Veranstalter mit eingeht?
Also auf jeden Fall bei uns muss ich sagen, es ist näher gekommen. Ja, weil man immer so ein Stück weit auch denkt, naja, okay, also ja, es ist zwar in Deutschland dies oder jenes oder das, aber ich meine, Magdeburg 70 Kilometer weg, das ist schon dann, das nimmt man dann anders wahr, wie ich finde. Ja, dass es dann hier passiert und man merkt ja auch im Nachgang und ich war ja dann, glaube ich, Anfang Februar beim Staatskanzlei, wo die ersten Gespräche geführt wurden, ja, und Landesverwaltungsamt, nicht Staatskanzlei, mit den Ordnungsämtern erste Gespräche geführt wurden, wie geht's denn weiter, wie ist der Fokus, ja, wie richten wir unsere Veranstaltungen aus? Wir haben ja sehr gute Veranstaltungen im Land, ja, und wir wollen ja wirklich nicht, und das ist ja die Prämisse für einen Veranstalter, neben der Sicherheit, dass die Veranstaltungen abgesagt werden, und wir wollen auch nicht, dass eine Bratwurst 10 € kostet. Ja, also das muss man alles vernünftig unter einen Hut bringen. Und das braucht manchmal Zeit, die Till nicht hatte.
Ja, Till, der Anschlag, der fiel ja mitten in die Vorbereitungszeit des Karnevals, auch mit dem Rosenmontagsumzug als Höhepunkt sicherlich bei euch in der Vereinsarbeit und in der Stadt und der Region nach dem Anschlag. Was war denn so das Erste, was ihr gesagt habt, das wollen wir ändern, darauf müssen wir ganz speziell achten in puncto Sicherheit?
Ja, wir haben natürlich auf jeden Fall aus unserer Veranstalterbrille versucht, dieses Szenario Magdeburg in irgendeiner Form zu analysieren. So, dabei sind uns natürlich auch zahlreiche Fragen gekommen. Okay, wie konnte das und das passieren? Wer nachher die Schuldfrage letztendlich zu tragen hat, in vollem Umfang oder zu teilen, wer sich das reinteilt, das entscheiden nicht wir. Letztendlich haben wir uns natürlich trotzdem gefragt, wie das passieren kann, dass wir, so eine breite Straße letztendlich, so einen breiten Weg erzeugt, wo der Täter dann auch durchkommen konnte. Das ist bei uns ein Stück weit anders, schlichtweg von der Organisation des Zuges her. Nichtsdestotrotz haben wir uns angeguckt, okay, unter der neuen Bedrohungslage SUV, wo gibt es Punkte, die wir optimieren können? So. Demzufolge hatten wir zum Beispiel über Containerlösungen nachgedacht, noch im alten Jahr, und hatten auf jeden Fall den festen Plan zu sagen, okay, wir müssen uns dringend mit der Polizei zusammensetzen, in erster Linie und natürlich auch mit dem Ordnungsamt. Dem sind wir auch nachgekommen, haben bereits im alten Jahr noch einen Termin ausgemacht für den 8. Januar damals zusammen mit der Polizei. Der Ordnungsamtsleiter der Stadt Köthen wurde am 2.1. neu besetzt. Den haben wir gleich am Folgetag noch dazugeholt, sodass wir am 8.1. so eine erste, kleinere Beratung zu dem Thema machen konnten, um erstmal die ersten Schritte zu besprechen. Was gibt's an Punkten, die der jeweils andere sehen könnte, wo wir nochmal nachschärfen wollen, unabhängig davon, dass wir natürlich auch, wie das des Öfteren so ist, ohne das in irgendeiner Form kleinzureden oder sonst irgendwas, natürlich ist immer die Problemstellung auch da, dass ein gehöriger Aktionismus entsteht. Und wir können nicht alles sichern, weil letztendlich ist das Restrisiko der Preis der Freiheit. Und wie Sigi schon gesagt hat, das oberste Credo, das wir haben sollten, ist schlichtweg, dass wir Veranstaltungen nicht dem unterordnen müssen, insofern, dass wir sagen, wir müssen sie einstampfen, weil dann haben diese Irren da draußen gewonnen, deren Ziel genau das ist.
Ist absolut so nachvollziehbar, ganz klar. Aber auch für Magdeburg kann man ja sagen, auch da gab es ja ein Sicherheitskonzept und auch da hat sich eigentlich niemand vorstellen können, dass so eine schreckliche Tat passiert, auch aufgrund der Vorgehensweise des Täters. Sie, wie ist das bei euch? Eisleberwiese, Weihnachtsmarkt in Eisleben, andere Veranstaltungen. Gab es da für euch jetzt so vielleicht auch eine Art Aha-Moment, wo ihr sagt, also das haben wir so eigentlich noch nie gesehen, was vielleicht möglich war hinsichtlich des Sicherheitskonzeptes, obwohl man das vielleicht über Jahre und Jahrzehnte ja schon vorbereitet hatte und Erfahrung gesammelt hat?
Also Sicherheitskonzepte an sich sind ja aufgekommen nach Duisburg, ja, wo das dort passiert ist. Obwohl wir als Veranstalter Sicherheitskonzept beinhaltet, schon immer hatten. Nur nicht in dieser kompakten Form, wie Till jetzt sagte, 30 Seiten, ja, voll umfassend beschrieben, ja, und Handlungsschritte aufgezeigt, wo Handlungsschritte aufgezeigt werden. Das hatten wir schon immer, aber mit jedem. Und jeder Veranstaltung machten sich neue Blickpunkte auf, ja, die Analysen. Also das Wichtigste für uns immer einer Veranstaltungsorganisation ist die Nachbetrachtung der vorhergehenden. Und dann kommen natürlich Schadensanalysen dazu. Ja, wie solche Schadensfälle wie in Magdeburg, ja, also wo wir dann ganz anders hingucken als noch vor Duisburg oder noch vor ein Jahr. Mhm. Und dann staunen sie manchmal selber, ach okay, ja, okay, da hat man so nicht hingeguckt. Mhm. Ja, und deshalb gibt es auch heutzutage auch viele Streitpunkte, auch mit Politik, ja, wo man sagt, wo man zu sagen bekommt, ne, das war doch schon immer so. Mhm. Ja, aber wir haben nie so genau hingeguckt wie heutzutage.
Das war für euch so die wichtigste Erkenntnis oder die wichtigste Änderung, meinetwegen bei der Wiese, wo ihr gesagt habt, dass...
Also für mich ist ja Magdeburg, ich kenne keinen Störfall in Deutschland oder auf der Welt, wo man einen Anschlag auf eine Veranstaltung ausübt hat und hat Sperrelemente umgefahren. Man hat sich immer Lücken gesucht. Mhm. Und dort ist eine entstanden. Mhm. Ja, und das ist für uns so eine Geschichte heutzutage, wenn man sich auf Auffahrschutz konzentriert, was man heutzutage auch muss, mhm, unter anderem, das ist ja nur ein Teil einer Veranstaltungsorganisation oder Sicherheitskonzept, da muss man dem großen Augenmerk zuordnen, dass man keine Lücken lässt. Mhm. Ja? Und das ist ja dann so weitführend, nicht nur Hinstellen von Betonelementen. Sie müssen das regelmäßig kontrollieren, dass die nicht manipuliert werden können oder dass jemand mal vergisst. Ich meine, es geht so schnell, dass der Schausteller oder Veranstalter, aber auch die Polizei oder die Rettungskräfte dann wegfahren. Weil so Rettung, da denken die nicht, da wird er was, mhm, also hinzustellen. Oder wenn man mit Fahrzeugen arbeitet, dass ich mich auch darauf verlassen kann. Also wir zum Beispiel sagen uns auch, also mit dem Eisleber Wiesenmarkt als so das Flaggschiff der Lutherstadt Eisleben, haben eine hohe Verantwortung auch der Gesellschaft gegenüber. Man ist irgendwo auch im Fokus als Vorbild. Ja, und ich sag mal, greifen natürlich alle Elemente, die uns zur Verfügung steht. Ja, bei einer Veranstaltungsorganisation wie Gefahren, Ermittlung, das ja, also ich meine, Terror ist eine Hoheitsaufgabe des Staates, da möchte ich schon die Polizei, die Ordnungsämter mir sagen, auf was sollen wir uns konzentrieren. Mhm. Sie kriegen natürlich nicht gesagt, XY hat was vor, aber mit der Lage jetzt Magdeburg, da ist natürlich Sachsen-Anhalt und alle Veranstaltungen besonders im Fokus. Mhm. Ja, und das alles unter einen Hut zu kriegen, also das ist schon ja eine Herausforderung. Und das vor allem, ich sage mal, zu bezahlbaren Elementen. Mhm. Ja, ich meine, wir müssen uns sicherlich in Eisleben mit der Frühlingswiese, das ist ja auch eine große Veranstaltung, Wiese, jetzt nicht so die Sorgen machen wie vielleicht kleine Veranstalter, die dann sagen, also nee, also wir können das nicht schultern, wir können das nicht finanzieren. Ja, wo man sich wirklich Gedanken machen muss, dass es auch alles bezahlbar bleibt. Ja, heutzutage vermisse ich ein bisschen, ich sage mal, nicht nur die Auflage, sondern auch, Leute, wir unterstützen euch, wir finanzieren mit. Ja, denn wenn sie wirklich alles in die Kalkulation der Veranstaltung nehmen, dann dauert es wirklich nicht lange, dass ein Bratwurst 10 Euro kostet. Und das ist sowas wie ein Genickschlag von einer Veranstaltung irgendwo. Ich meine, wir reden hier über das größte Volksfest in Mitteldeutschland. Ist es noch ein Volksfest, wenn ich eine Bratwurst 10 Euro nehmen muss? Ja. Und so weiter. Das wollen wir vermeiden, aber Sicherheit steht an oberster Stelle. Wir haben gleich auch im Januar angefangen für die Frühlingswiese mit unseren Behörden, die ich vorhin schon erwähnt habe. Ja, und dann wird alles niedergeschrieben und alles realisiert und versucht, vernünftig zu realisieren.
Wie ist das denn beim Rosenmontagsumzug? Überfahrschutz ist die eine Sache, bei einer stationären Veranstaltung wahrscheinlich schon eine sehr große Herausforderung, aber einer, die sich bewegt, wo Tausende Menschen am Rande stehen und wo ja auch auf dem Rosenmontagsumzug selber ja Autos und LKWs unterwegs sind. Wie kriegt man das denn geregelt?
Na, da muss man grundsätzlich erstmal differenzieren. Der Zug selber hat natürlich eine Zugordnung. Darin beschrieben sind sowohl die Leute, die parallel zu den Fahrzeugen laufen und genau dafür zuständig sind, dass dort keine Personen in irgendeiner Form unterhalb der Fahrzeuge landen aufgrund von, oder liegt noch ein Bonbon, das brauche ich unbedingt, gemessen an den diversen Tonnen, die dort von den Wagen geworfen werden, natürlich immer eine von Hause aus fragliche Situation. So, das, was uns in puncto Sperrmaßnahmen, ich muss sagen, heimgeholt hat in diesem Jahr, ist eine ganz andere Thematik gewesen. Hat auch damit zu tun, dass, ich habe es vorhin mal als Aktionismus bezeichnet, Rainer, wenn du dir anguckst, wie das bei uns dieses Jahr ablief, wir hatten, hatte ich vorhin schon mal erwähnt, am 8.1., am 8. Januar dieses Gespräch zusammen mit der Polizei und dem Ordnungsamt, Leiter jeweils. Und da wurde es als Aufgabe mitgenommen, zu gucken, okay, gibt es neuralgische Punkte, wo wir sagen, da wollen wir nochmal nachschärfen. Sprich, da wollen wir eine Containerlösung integrieren. Damals haben wir uns noch darüber unterhalten, zu sagen, okay, was muss diese Containerlösung für Anforderungen haben? Eine Containerlösung bei uns war, dass man sagt, zum Beispiel, man stellt innerhalb einer Straße einen Container auf. Da die grundsätzliche Frage, wie groß muss der sein? Wie muss der beschaffen sein? Was gibt es für ansonsten für Anforderungen tonnagentechnisch? Im Sinne von, muss der befüllt sein? Reicht ein Leergewicht? Ist es einfacher zu sagen, man nimmt zwei leere ineinander, anstatt einen mit Materialien zu füllen, die auch wieder transportiert werden müssen und, und. So, soweit so gut. Ende Januar bekamen wir dann die Information, okay, die Polizei hat drei neuralgische Punkte gefunden, wo man solche Lösungen nochmal nachschärfen will. Und von da an war für uns alles gut. Bis 10 Tage vor dem Rosenmontag, Ende Februar, wo wir von einem Tag zum nächsten ins Ordnungsamt, gebeten wäre zu wenig gesagt, wenn wir mehr oder weniger zitiert worden sind, was bei uns insofern immer ein bisschen problematisch ist, weil wir sind ein ehrenamtlicher Verein und auch der Vorstand bei uns besteht aus Ehrenamtlichen, sowohl welche Angestelltenverhältnis als auch Selbstständige. Die Selbstständigen verdienen in der Zwischenzeit kein Geld und die Angestellten müssen ihren jeweiligen Chef natürlich auch um Urlaub, sonstiges fragen, um diese Zeiträume zu ermöglichen. Nichtsdestotrotz haben wir das getan, sind dann ins Ordnungsamt, hatten dort einen Termin mit insgesamt 25 Personen von unserer Security-Firma, mit der wir zusammenarbeiten, was die personelle Security-Absicherung angeht im Festgelände, aber auch über die Polizei, das DRK, Feuerwehr und so weiter, die diversen Mitarbeiter des Ordnungsamtes und bis hin zum Polizeidirektor, also dem Polizeirevierleiter unserer Polizei in Anhalt-Bitterfeld. So, und das, was uns dort insofern widerfahren ist, ist ein Stück weit einzigartig im Verhältnis zu dem, was nachher tatsächlich umgesetzt worden ist an anderen Punkten. Gerade für diese spezifische Thematik Züge, Karnevalszüge, da sind wir nicht der Einzige bei uns im Land, der das macht und der das veranstaltet. Klar, wir sind der Größe mit der Größe, je nachdem, wie das von Jahr zu Jahr fällt. Danach kommt sicherlich Halle, aber es gibt auch diverse weitere kleinere Vereine oder Ortschaften, in denen es Rosenmontagszüge gibt, unabhängig davon, ob direkt am Rosenmontag oder Tage zuvor, Samstag und Sonntag. Und da haben wir verschiedenste Sachen, die uns dort als notwendig präsentiert worden sind, bei diesen Terminen im Nachhinein überhaupt nicht feststellen können. Ja, während wir noch vorher über drei neuralgische Punkte gesprochen hatten mit der Polizei, alles safe war von beiden Seiten, wurde uns dort dann präsentiert, 10 Tage vorm Fest sozusagen. Wir haben 41 Zufahrtsstraßen zu sichern. Insgesamt, nachdem wir das aus Veranstalterbrille nochmal nachgeschärft betrachtet haben, sind aus den 41 Zufahrtsstraßen insgesamt 140 Zuwegungen geworden. Und die insofern mobil als auch fest mit festen Sperren zu sichern, das ist eine enorme Hausnummer gewesen. So, und letztendlich.
Innerhalb von zehn Tagen.
So, die Unterstützung seitens der Stadt Köthen war, dass man gesagt hat, okay, wir versuchen, was bei uns im Fahrzeugbestand und so weiter ist, entsprechend als mobile Sperren zu nehmen. Natürlich hat die Stadt Köthen jetzt keinen Fuhrpark mit 80 Fahrzeugen, wo man sagen könnte, naja, die Hälfte reicht ja. So dass wir letztendlich 35 mobile Sperren organisieren mussten und feste Sperren über 100 Stück. Ja, und da haben wir nicht nur Containerlösungen ins Auge gefasst, sondern auch natürlich Betonelemente. Wir haben ja über die diversen möglichen Betonelemente gesprochen, je nachdem welche Größenordnung, Tonnagen etc. So, und die komplette Logistik etc., die zu bewegen, das war natürlich nochmal eine eigene Hausnummer. Und letztendlich mobile Sperren sind das, was es am schwierigsten macht, weil die natürlich 8 Stunden lang an dem Tag besetzt sein müssen, weil ein Fahrzeug ohne jemanden, der da drinnen sitzt und im Notfall für Rettung, Sanitätskräfte, sonst irgendwas, das Fahrzeug nicht wegfahren kann, naja, dann ist es keine mobile, sondern eine feste Sperre.
War denn für euch, du hast schon gesagt, ihr macht das alles ehrenamtlich. Das ist sozusagen auch in normalen Zeiten sehr schön, ein Wahnsinnsaufwand, eine Riesenlogistik für alle Beteiligten. Jetzt kam das noch oben drauf. Gab es für euch dann schon mal einen Punkt, wo ihr sagt, bis hierher und nicht weiter, wir werfen es hin?
Daher, dass wir der Veranstalter sind und es nicht wie in anderen Städten mitunter die Stadt ist, wo wir uns, glaube ich, nicht drüber unterhalten müssen, dass das vermutlich in der Kürze der Zeit nicht hätte geschultert werden können. Wir haben gesagt, wir haben den festen Ansatz, dass wir dieses Fest durchziehen wollen, komme was da wolle. Wir hatten innerhalb von kürzester Zeit den Rückhalt verschiedener Sponsoren, auch konkurrierender Gewerbe und Entsorgungsbetriebe zum Beispiel, auch außerhalb unserer Sponsorenpools, die gesagt haben, okay, für Köthen, für euch, das kriegen wir hin.
Also hat es die Stadt nochmal so ein bisschen zusammengeschweißt, alle Partner.
Alle Partner, mit denen wir zusammengearbeitet haben, das war, also einer unserer Sponsoren hat es als der Schulterschluss die Ehre der Entsorger betrachtet und auch, wie gesagt, konkurrierende Firmen zusammengeholt, zu sagen, okay, alles, was wir an Fahrzeugtechnik brauchen an dem Tag, alles, was gegebenenfalls an Containern gebraucht wird und, das ist jetzt notwendig, das machen wir, weil den Zug abzusagen, und da kommen wir wieder an den Punkt, wir haben nicht vor, die Irren gewinnen zu lassen. Und mal abgesehen davon, der finanzielle und wirtschaftliche Schaden, weil auch Karneval ist letztendlich natürlich auch ein Geschäft. Wenn man sich anguckt, die Millionenbeträge, die in Köln jedes Jahr verdient, gewälzt werden, ist es noch eine andere Hausnummer als bei uns. Aber wir hatten schon den Anspruch, all den Vereinen, wir haben teilweise Vereine, die kommen aus der Altmark. Es gibt einen Verein, der kommt aus Erkneraner Woltersdorf, und das ist hinter Berlin. So, die müssen für den Tag, wenn die mit so und so vielen Leuten anreisen, einen Reisebus mieten, deren Fahrzeugtechnik kommt hier runter, wenn die einen entsprechenden Festwagen haben. Dafür bezahlen die im Zweifel das Jahr über Versicherung und, nicht nur an dem Tag. So, das heißt, das, was dort an Kosten zusammenläuft, das ist eine Hausnummer, die übersteigt das, was nachher die Sperren an sich kostet mit 30.000 Euro, die wir. Und da auch nochmal der Dank an alle Firmen, die sich daran beteiligt haben, die wir nicht bezahlen mussten. Weil ansonsten wäre es wahrscheinlich sehr, 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 sehr schwierig gewesen, das überhaupt durchsetzen zu können. Ja.
Und sollte es in Sachsen-Anhalt doch noch jemanden geben, der sagt, ich weiß gar nicht, was am Rosenmontag in Köthen los ist, für den haben wir jetzt an dieser Stelle noch ein paar Bilder. Ja, Sigi, vielleicht auch einen Blick in deine Richtung nochmal. Wie gesagt, das eine ist, das Ehrenamt übersteigt, aber auch sozusagen, wenn es städtisch in einer Gesellschaft organisiert werden muss. Eine Stadt Eisleben hat auch andere Aufgaben, als solche wahnsinnig großen Sicherheitsauflagen zu erfüllen. Was ist denn so für euch die Lehre vielleicht daraus, wo ihr sagt, also das wollen wir bei den nächsten Großveranstaltungen von vornherein schon einplanen und sortieren?
Naja, ich meine, durch die Eisleber Wiese gibt es uns, so wie wir jetzt sind, als kommunales Unternehmen, ja, als Eigenbetrieb, der sich vollkommen selber finanziert. Ja, also die Stadt trägt dort keine Last, die ist da. Und was es heute bedeutet.
Wird das auch im kommenden Jahr so sein mit den hohen Sicherheitsauflagen und Kosten?
Ich denke schon. Ja, also ich sage mal, das ist sicherlich auch großer Vorteil für eine Kommune heutzutage, ja, also dass sie ihre Veranstaltungen selber finanzieren kann, ja. Und ja, ich meine, das ist, habe ich vorhin schon gesagt, der Wiese und der Frühlingswiese geschuldet, ja. Die anderen Veranstaltungen profitieren davon. Aber was soll ich Ihnen jetzt im Detail sagen, was nächstes Jahr? Ich meine, letzten Endes will ich vielleicht nochmal den Schwenk machen, was Till gesagt hat. Die Solidarität dort macht ja deutlich, ja, was für Lebensqualität dort auch mitwirkt, ja. Und da wird ja damit auch, ich sage mal, fokussiert und signalisiert, was die Leute, die Menschen, die Bürger dort möchten. Ja, also sie stehen ja voll hinter ihrer Veranstaltung. Ich glaube, nichts Schlimmeres gibt es, als wenn sie das nicht finanziert gekriegt hätten, abzusagen. Ja, das kann sich, glaube ich, gar keiner vorstellen. Und bei uns ist es ja ähnlich. Ja, also eine Absage ist keine Option. Ja, also sie müssen Wege, Mittel und Möglichkeiten finden, wie sie das alles über einen Hut kriegen. Und wie Till auch schon richtigerweise gesagt hat, natürlich sage ich, also wir sorgen schon bei unserer Veranstaltung für eine hohe Sicherheit, aber wir, ich sage mal, wenn sie es in Prozent haben wollen, sage ich Ihnen, wir können aber nur 80% liefern. Das ist so. Ja. Das muss jeder verinnerlichen. Das ist aber auch im täglichen Leben genauso. Ja, wenn sie an einer Haltestelle stehen oder in einem Boulevard in Leipzig, mitten im Boulevard, da sind teilweise manchmal, sage ich mal jetzt so scherzhaft, mehr Leute unterwegs als auf unserem Weihnachtsmarkt, auf unserem kleinen, feinen Weihnachtsmarkt. Das soll keine Abwertung sein. Aber das ist ganz einfach so, ja. Und aber Veranstaltungen bringen ja sowas mit sich, dass man im Fokus gerät und kommt. Und dafür tun wir alles, dass man bei uns eine hohe Sicherheit hat. Ja, und dafür nutzen wir auch das ganze Jahr.
Eine Frage an euch beide vielleicht. So eine also ich bin kein Veranstalter, aber nach meinem Verständnis heraus würde ich sagen, wenn jemand einen Umzug veranstaltet, eine Eisleber Wiese, dann ist der Veranstalter verantwortlich für die Sicherheit auf dem Fest. Also die, was von innen herein quasi wirkt, aber nicht darauf, was dann außen auf die Veranstaltung wirkt. Das ist ja auch der große Streitpunkt, den es aktuell jetzt mit dem Magdeburger Weihnachtsmarkt und anderen Weihnachtsmärkten gibt. Also quasi die sogenannte Terrorgefahr, für die ja eigentlich, sagen wir, der Staat und der Bund verantwortlich ist. Wie seht ihr das als Veranstalter? Und wo könnte es da vielleicht auch einen Kompromiss geben hinsichtlich Kosten, Organisation und Umsetzung?
Als kommunales Unternehmen, ja, also 100% gehört dieses Unternehmen der Stadt Eisleben. Und Stadt ist Staat. Ja, so wird es ja kommuniziert von Berlin nach Magdeburg über Landkreis nach Eisleben. Ja, also ich sage mal, Stadt ist ja Staat. Das ist mal ein bisschen in der Zwickmühle. Ja, ich meine, ich glaube, unser Bürgermeister und unsere Stadt hat sehr viel Verständnis für das, was wir da tun und was wir benötigen oder nicht tun. Ja, es gab auch schon Teilfinanzierung auch von der Stadt, ja, wo wir vielleicht noch nicht so situiert waren mit gewissen Elementen, die man dann dazu gekauft hat oder sonst dergleichen, ja. Also wir sind da schon auf einem gemeinsamen Nenner, aber Sie haben recht, das ist ja, Terrorgefahr ist eine Gefahr von außen. Dafür bin ich eigentlich nicht zuständig. Aber ich sag's Ihnen, also Besucher und Bürger will die Diskussion ja nicht hören. Da sagt sich, sie müssten sich schon einig werden, ja. Und deshalb vermisse ich es manchmal nicht nur, also neben den Auflagen, die man so bekommt, sondern auch gleich ein Wort zur Finanzierung. Wäre nicht schlecht, damit man das von der Veranstaltungskalkulation rausbekommt, weil das kriegen sie nicht rein kalkuliert. Da müssen sie andere Mittel und Wege finden. Ja, bei uns in der Lutherstadt Eisleben finden wir Wege, ja, um das entsprechend zu bepreisen oder darzustellen. Und ich kann noch sagen, wir haben nach Corona, also ich glaube, ich habe guten Werte für in Deutschland sich entwickelnden Preise von Standgebühren, Standgelder. Also da sind wir sehr moderat geblieben, weil wir eben gute Wege gefunden haben. Also wenn ich zum Beispiel Sachen investiere, ja, und wie so eine Betonblöcke oder sowas, ja, und ich kann die über 10 Jahre abschreiben, habe ich pro Veranstaltungsjahr eine ganz andere Finanzierungsgröße, als wenn ich sie mir anmiete. Und heutzutage, Sie wissen, glaube ich, alle selber, wenn sie anmieten, da gibt es so eine monopolistische Darstellung. Und so monopolistisch, wie sie sind, so sind auch die Preise. Ja, also versucht man sich da selber was zu machen. Aber wie man mitbekommen hat, hier in Sachsen-Anhalt haben schon mehrere investiert, Zerbst, Halle, in gewisse, die kann man sich ja auch ausleihen. Also so langsam, was so eine Veranstaltungstechnik anbelangt, werden die Wege breitfächiger. Und mit der Breitfächigkeit, da entwickelt sich auch der Preis ein bisschen anders und moderat. Aber letztendlich, noch einmal auf das Terror von außen, deshalb sage ich ja, also wir arbeiten mit Polizei, mit Ordnungsamt sehr eng zusammen. Ich will eine Gefahrenanalyse für jede Veranstaltung. Ja, erst einmal, das ist für mich das Erste, bevor ich, ich sage mal, mit einem Leitfaden für Großveranstaltungen arbeite. Ja, den gibt's ja in Sachsen-Anhalt seit, also nach ein paar Jahren nach Duisburg. Und den wendet man eigentlich mittlerweile auch an für kleinere Veranstaltungen.
Aber hast du es da vielleicht auch deutlich einfacher als Till, weil du gehst jetzt in der symbolischen Seite in der Stadtverwaltung ein Büro weiter und bei Till müsste das Ehrenamt machen.
Naja, ich meine, ich sage mal, wahrscheinlich. Aber ich glaube, die Historie auch in Köthen, ich meine, ich glaube, ich nehme mal an, dass die Stadt sich bewusst ist, was sie da für historischen Charakter trägt und Brauchtum. Ja, da kann man nicht einfach sagen, also wenn er es nicht schultern, machen wir zu. Das glaube ich nicht, dass eine Stadt Köthen so damit umgehen würde. Ja, ich sage mal, natürlich ist es so, dass ich es einfach habe zum Bürgermeister, aber ich denke mal, Till mit seiner Wucht, also vom Karneval vor allem, wird da auch keine großen Wege haben, zum Bürgermeister zu kommen. Ja, ich meine, aber es ist natürlich privat, ist richtig. Und ich muss natürlich sagen, Umzug ist auch nochmal eine ganz andere Karre als eine feste Veranstaltung. Mhm. Ja.
Hast du mir jetzt den letzten Satz schon vorweggenommen? Natürlich, insofern ist es ein Stück weit Äpfel mit Birnen zu vergleichen, weil ob das jetzt der eine oder andere leichter hat, unter völlig anderen Begebenheiten, Umständen, ist ein bisschen zu pauschalisiert an mancher Stelle. Nichtsdestotrotz, ja, an manchen Punkten wird es Sigi vermutlich ein Stück weit einfacher haben, zumindest was für uns eine große, ja, ein großes Damoklesschwert in der Form war, ist einfach letztendlich die Frage der Haftung gewesen. Und insofern, das war letztendlich so, dass die Haftung komplett bei uns lag, als zu dem Zeitpunkt, ja, fünfköpfiger Vorstand. Und das ist eine völlig andere Thematik. Da können wir gerne nochmal 3 Stunden selber zu uns unterhalten. Ja, es ist immer die Frage, wie bereit ist der jeweilige Partner, ob das jetzt die Stadt ist oder auch nicht, gewisse Wege mitzugehen oder auch zu sagen, okay, da ist unser Engagement in einem ganz anderen Bereich unterwegs, ob finanziell, ob logistisch, technischer Natur oder auch in Beratungsmanagementqualität, wie auch immer. Das ist natürlich auch immer von Veranstaltungsgröße, Begebenheiten, Gefahren.
Wie haben denn bei euch Besucher und vielleicht auch Veranstalter und Händler reagiert, die jetzt beispielsweise auf der Wiese sind oder bei euch der Teilnehmer des Umzuges sind? Gibt es da Vorbehalte, dass sie sagen, also unter diesen Bedingungen, wir ziehen uns zurück, wir nehmen vielleicht nicht mehr teil oder nicht mehr in dieser Form?
Also für uns kann ich da sprechen.
Stehen die noch Schlange nach wie vor bei der Eisleberwiese also dabei
haben,
zu sein?
Wir haben die gleichen Besucher gehabt wie im Vorjahr. Also das, ich sage mal, spricht, glaube ich, eine deutliche Sprache. Ja, das habe ich vorhin gemeint mit Besucher. Natürlich gibt es in unseren Netzwerken auch immer, naja, ich komme dieses Jahr nicht, aber das klärt sich meistens selber. Musst ja nicht, wirst ja nicht gezwungen. Ja, also kommt dann ein anderer Kommentar, da braucht man sich auch nicht einmischen. Ja, selber. Also das muss schon jeder selber mit sich entscheiden. Ja, also, aber trotzdem sage ich immer wieder, alle Veranstalter in Sachsen-Anhalt, die eine Veranstaltung durchführen, ja, also die geben sich schon größte Mühen, ob nun im ehrenamtlichen Bereich oder Angestelltenbereich. In meinem Job dürfen Sie das auch ja nicht als Job sehen. Ja, also bei mir ist es schon längst als Hobby übergegangen. Da schwärmt man davon. Ja, also von sowas. Natürlich sind so eine Erscheinung nicht immer das beste Aushängeschild, aber dafür sind wir ja das dann noch besser zu machen.
Jetzt haben wir ja von Till von so einer konkreten Maßnahme gehört, die euch dann mitgeteilt wurde. Was gab es denn vielleicht als größte oder außergewöhnlichste Maßnahme bezüglich der Eisleberwiese? Also ich erinnere mich noch an eine sehr kontroverse Diskussion auch um euren Umzug.
Die hält noch an, muss ich sagen. Ich meine, das ist, der Umzug bei uns wird ja von der Stadt organisiert. Da bin ich ja nicht so im Fokus. Ja, wenn man so mal auch Historien betrachtet von Umzügen, die finden immer statt, wo attraktive Veranstaltungen stattfinden und da möchte sich die Region zeigen, ja. Aber ich meine, das ist ja wahrscheinlich auch, die Ursache ist ja, weil die Ordnungsbehörden, also Polizei, Ordnungsamt, anders auf Umzüge gucken als früher. und dann feststellen, ganz erschreckend feststellen, wir sind mit Fahrzeugen oder Tieren durch eine 6 Meter Händlerstraße gefahren, gelaufen. Ja, also wo sie, selbst wenn sie da noch ein Radenge links, rechts daneben stellen, wo sollen da der Besucher hin? Also da wird es ja schon logisch, also da müsst ihr euch was anderes einfallen lassen. Ja, und das haben wahrscheinlich bei uns gerade im Bereich der Stadträte nicht alle wahrscheinlich eingesehen.
Die Konsequenz war, dass es in diesem Jahr keine Tiere und keine Fahrzeuge im Umzug.
Keine Tiere, keine Fahrzeuge, aber auch da kann ich berichten, dass ich ja nichts Nennenswertes gehört habe, dass der Umzug schlechter gewesen ist.
War auch nicht. Ich habe ihn ja gesehen. Ich fand ihn tatsächlich dadurch eher attraktiver. Kann das auch gerne nochmal begründen, weil man hat ja sonst oft gerade bei Fahrzeugen auch, ich versuche es mal vorsichtig auszudrücken, so Teilnehmer dabei, die das sehr uninspiriert betreiben, das Fahrzeug entsprechend zu schmücken und Co. Und dadurch war er durch die vielen Laufgruppen, die sich da sehr viel Mühe gegeben haben, für mich in diesem Jahr deutlich oder im vorigen Jahr, diesem Jahr deutlich attraktiver.
Wofür gibt es auch ein Wider, ja, oder wo es ein Wider gibt, gibt es auch ein Für. Also man sieht ja das als Beispiel, man hat das gemacht, aber die Diskussion ist noch nicht zu Ende. Ich glaube, morgen ist Stadtratssitzung und da kommt das Thema schon wieder auf den Tisch.
Gab es denn sonst eine große Änderung bei dir? Wiese?
Umzug oder Wiese?
In der Wiese?
Naja, also der Auffahrtsschutz, ja. Also früher hat man mehr. Also mit den festen Sperren, wir haben uns organisiert, was betrachten wir als feste Sperren, was betrachten wir als Überfahrmöglichkeiten. Ja, da gibt es ja dann Unterschiede. Und da müssen Sie noch betrachten, jetzt wenn ich mit Fahrzeugen unterwegs bin, sind die Straßen oder die Wege, die es da betrifft, auch Fluchtwege von unserer Veranstaltung. Dann kann ich zum Beispiel schlecht Fahrzeuge nutzen, weil die nimmt mir ja wieder Fluchtwegskapazitäten. Ja, da gibt's ja alle möglichen Rechenformen heutzutage, wo sie berechnen können, sie brauchen so viele Fluchtwege, um so und so viele Leute gleichzeitig auf den Platz zu lassen. Ja, aber ich sag mal, dem sind wir gewappnet, den haben wir uns gestellt und da eben, wir arbeiten da nicht mit Schausteller oder mit Privatleuten zusammen, sondern das mache ich generell über Bewachungsfirmen, weil ich dann höhere Sicherheit habe, dass der das auch so bedient, wie es bedient. Ja, ich meine, aber das ist dem geschuldet, weil wir eben betriebswirtschaftlich aufgestellt sind. Hier sehe ich die Vereinsgröße, da will ja auch jeder mitwirken und mitmachen, mal abgesehen offen Umzug. Ja, hier und da, also mit Sponsoren und so weiter. Ja, also da ist das schon sinnvoll auch.
Till, wenn ihr einen Wunsch hättet jetzt so vielleicht Richtung Land und Bund mit dem Blick auf kommende Veranstaltungen, was würdet ihr euch für Regelungen wünschen, mit denen Veranstalter wie ihr umgehen könnt für künftige Veranstaltungen? Also einen Leitfaden gibt es ja, aber an den kann man sich richten, muss man nicht. Leitfaden sagt schon das Wort, ist kein Gesetz. Man kann jetzt auch das Land nicht in Haftung nehmen dafür. Also was wäre vielleicht eure Idee oder euer Vorschlag?
Na, also grundsätzlich kann es nicht sein, dass wir in irgendeiner Form dafür zuständig sind. Ich sag mal, ja, Geheimdienste sind dafür da, um in irgendeiner Weise die Informationen beizubringen, die dann über die entsprechenden Stellen bereitgestellt werden, sodass sie von Polizei und höher geordneten Polizeibehörden entsprechend ja unter Beobachtung und sonst irgendwas ausgeräumt werden. Das kann keine Aufgabe für einen Veranstalter, unabhängig davon, ob in irgendeiner Weise von städtischer Natur, kommerzieller Natur oder ehrenamtlicher Natur sein. Das geht nicht. So, das ist eine Obliegenheit des Staates und die muss auch dort weiterhin bleiben. So, von Hause aus wäre es natürlich am einfachsten und am schönsten, wenn es kein Leitfaden, sondern tatsächlich klare Bahnen gäbe, wo man sagt, okay, so und so soll es laufen, ab der und der Größenordnung. Es ist aber natürlich sehr pauschal gesagt und für ein Konzept zu schreiben, was auf 500 verschiedene Veranstaltungsmöglichkeiten anpassbar ist, das wird es nicht geben. Somit ist es halt insofern mit einem Leitfaden auch schon der Weg in die richtige Richtung, aber er muss natürlich auch auf aktuelle Begebenheiten noch ganz anders angepasst werden. Wir haben uns nicht im Traum zum Beispiel vorstellen können, im Vorfeld, noch im alten Jahr gerechnet, dass wir jemals anfangen, Fußgängerbreiten zu messen, inwieweit die so breit sind, dass dort tatsächlich ein kleines PKW, wo wir dann nach verschiedenen anderen Anschlägen auch schon vom SUV insofern weg waren und zu einem kleines PKW weiter vorangeschritten sind, ja, dass man da halt auch noch einen Betonblock reinstellen muss oder. Und man muss natürlich auch immer ein Stück weit versuchen, die Verhältnismäßigkeit zu wahren in dem, was der Veranstalter tatsächlich leisten kann. So, wir kennen andere Beispiele von anderen Städten, wo die, egal ob das im Karnevalsbereich ist, in der Brauchtumspflege oder bei größeren Volksfesten, Veranstaltungen, wo die Stadt sich oder das Land sich aktiv mit den Veranstaltungen zusammensetzt und sagt, okay, was könnt ihr tatsächlich leisten und wo müssen wir als Staat auch im Zweifel ja mit einsteigen, weil wenn es jetzt zumindest für einen Rosenmontagszug mal sprechen darf, wir reden zum Beispiel für Köthen über eine der publikumsträchtigsten kostenfreien Veranstaltungen für die Bürger der Stadt. Mhm. Unabhängig davon, dass wir natürlich unserem Hobby dort frönen am entsprechenden Tag und ja auch die Kaufkraft, die dadurch entsteht, die wir in die Stadt überhaupt reinbringen, auf Basis dessen, dass eine Vielzahl von Besuchern diese Stadt an dem Tag besucht, die, naja, je nachdem, wo sie in Sachsen-Anhalt und darüber hinaus wohnen, vielleicht nicht unbedingt jedes Mal nach Köthen kommen würden. So wird es sicherlich auch mit Eisleben an mancher Stelle sein, weil es gibt natürlich auch diesen Traditionsaspekt. Wir machen das jetzt nicht zum ersten Mal. In 26 ist das 36. Mal, dass wir den Rosenmontagszug als Veranstalter veranstalten und ausrichten. Und die Eisleberwiese gibt es ja jetzt auch nicht erst seit gestern.
Ich glaube, über 36 Mal, da lächelst du mild.
Ja. Ja.
Wie viele ist es?
Meiner.
Ja, Eisleberwiese?
Der 504.
Genau. Und was bei der 503. so alles los war, da haben wir jetzt auch für euch nochmal ein paar Bilder. Jetzt haben wir ja hier das ein oder andere Mal über die Ordnungsämter gesprochen. Du hast es vorhin Aktionismus genannt. Wir haben einige Beispiele gehört der Auflagen, beziehungsweise du, was die Kollegen da machen. Man liest und hört es auch, dass dort also Veranstaltungen abgesagt werden, weil die Ordnungsämter aus Sicht der Veranstalter völlig überziehen etc. Könnt ihr das auch ein Stück weit nachvollziehen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort jetzt auch alles ganz genau und alles ganz richtig machen wollen?
Auf jeden Fall. Also ich meine, und das richtet sich dann auch wieder nur an die Kosten, würde ich sagen. Die Sachen nur ab, weil sie die Kosten nicht schultern können. Ja, also und das ist das, also weil wir vorhin vom Wünsche geredet haben. Ich bin der Meinung, wir brauchen kein Gesetz. Wir haben so wunderbare Veranstaltungen und Veranstalter, die für ihre Veranstaltung der beste Profi ist und sind, ja, mit den Weiterentwicklungen, die es, ich sag mal, ständig gibt, ja. Da hast du die besten Profis, nur eben, man wird ein Stück weit alleine lassen. Der Leitfaden ist in Ordnung, ja, und da hat man, wo man sich dran langhangeln kann, aber deshalb kein Gesetz, weil die Veranstaltungen so individuell sind, weil ich sie nicht kopieren kann. Nicht von A nach B, dann wären sie alle gleich. Also das muss ja nicht sein. Jeder hat so seine individuelle Geschichte. Und diese Individualität muss auch bewahrt werden. Das gehört zu dem Charakter dieses Festes.
Und es macht natürlich auch die Vielfältigkeit der diversen, genau, Volksfeste aus oder Festivitäten. Ich glaube, das grundsätzliche Problem war an der Stelle, zum Beispiel bezogen auf unsere Situation, dass natürlich so kurz nach diesem Attentat schlichtweg niemand die Verantwortung übernehmen, genau, wollte, um zu sagen, wenn das hier nachher, ja, wie man es nennen will, ein weiteres Attentat geben soll, dann ist natürlich auch da die Schuldfrage. Und wir sehen es jetzt in Magdeburg, wie lange sich das bereits zieht und wie dort die Verhandlungen von A nach B gehen. Bis das entsprechend aufgearbeitet ist, da gehen Monate ins Land. So, das ist natürlich nur, weil es eine andere Stadt ist, nicht anders.
So. Kann das vielleicht auch sein, dass es jetzt gerade in Köthen so hohe Auflagen gab, weil dort zum Rosenmontag ja auch, ja, ich sag mal, das halbe Landeskabinett und die Fraktionsvorsitzenden etc. mit anwesend sind?
Das wird da sicherlich auch eine entsprechende Rolle spielen. Nichtsdestotrotz gibt es auch dafür ja nochmal ganz anderen, dafür gibt es von Hause aus einen entsprechenden anderweitigen Schutz, auch durch die Landespolizei, die dann mit ins Boot steigt. So oder so ist das Problem für den Veranstalter schlichtweg die Planbarkeit. Also auf Rückfrage an die Polizei, an besagtem Ordnungsamtstermin, wo wir die für uns Hiobsbotschaft mitgeteilt bekommen haben, wir gießen die halbe Stadt in Beton und der Rest sind Container und mobile Sperren. Da war natürlich auch unsere Frage, okay, wie unterstützt uns denn die Polizei in dem Punkt? Naja, und dann wird es relativ dünn, weil es zu dem Zeitpunkt hieß es dann, ja, also wir sind nicht dafür da, mobile Sperren und sowas darzustellen. Ja, okay, kann ich verstehen. Aber gemessen an der Kürze der Zeit, weil wir waren im Januar schon mal so weit, dass wir darüber gesprochen hatten, hätten wir uns da natürlich auch mehr Zuspruch, mehr Mitwirkungsanteil gewünscht zu dem Zeitpunkt, was unsere Planung angeht. An dem Tag selber haben wir gesehen, wie viele Beamte dort vor Ort waren, aus welchen, ja, mit welchen Strecken die mitunter ihre Anreise bestritten haben und was dort alles dazu kam. Und da sind wir auch wahnsinnig froh, und dass das alles da war, weil natürlich sorgt das auch dafür, dass unter der Bevölkerung ein anderer, ja, heutzutage würde man sagen, Awareness für das Problem, aber natürlich auch ein anderes Sicherheitsgefühl da war, unabhängig davon, dass bei uns, der Sigi vorhin gefragt, wie das bezüglich der Besucherzahlen aussah, wir wurden nicht nur vom wunderbaren Wetter, man hat es vorhin an den Bildern sicherlich gesehen, belohnt, sondern natürlich auch von den Besucherzahlen, die in keiner Weise eingebrochen sind.
Was immer ganz interessant war vorhin das Stichwort Haftungsfrage. Wie ist denn das jetzt ganz konkret geregelt, beispielsweise bei euch, wenn was passiert?
Das ist eine spannende Frage, Rainer, weil das können wir dir bisher auch noch nicht sagen, weil es gibt da bisher noch keine feste Regelung, dass es in irgendeiner Form die Stadt oder der kommunale Schadensausgleich letztendlich dann übernimmt oder letztendlich doch wir. Und da geht es dann wahrscheinlich auch über die Veranstalterhaftpflicht hinaus.
Sehe das so, ich meine, das gehört zu unserem täglich Brot Versicherung. Wir sind, was Veranstalterhaftpflicht und alles, was wir benötigen, gut versichert. Das schließt auch sowas ein.
Natürlich auch.
Und
aber auch da,
ich sage mal, letzten Endes.
Die Prämien sicherlich, oder? Von den Versicherungsunternehmen wird das ja auch teuer.
Ich sag mal, das wird ja von der Stadt gedeckelt. Also da sind wir in diesem Dach der Stadt dabei. Ja, aber das haben wir prüfen lassen. Das ist gut gedeckelt. Aber die Haftung an sich, Sie wollen ja jetzt einen Namen oder Sie wollen einen Ansprechpartner. Ja, also ich als Betriebsleiter für diese Geschichte der unseren Veranstaltung bin schon dafür verantwortlich. Ja,
ja, mir geht es nur darum, dass man sagt, also auch in deinem Fall.
Aber ich kann Ihnen sagen,
ganz kurz, insbesondere bei den Ehrenamtlichen, die sehr viel Engagement an den Tag legen und dann immer mit einem Bein im Knast stehen.
Aber das können Sie ja auch ableiten, natürlich. Also Sie werden nur in den Knast kommen, wenn Sie es vorsätzlich machen. Also auch in dieser Position, wo ich da bin, also jetzt, ich spreche jetzt für mich und das kann man da wahrscheinlich auch ableiten. Wir hatten intensive Gespräche mit dem Herrn Schneider, der auch nach Magdeburg im ZDF aufgetreten ist und wegen Sicherheit gesprochen hat. Ich glaube, das ist der einzige technische Vertreter in Deutschland, der überhaupt fachtechnisch vollumfänglich Auskunft geben kann, ja. Und ich will das mal abschließen. Also es geht eigentlich auch nur darum, mit bestem und Wissen und Gewissen dafür zu arbeiten. Da werden Sie nicht mit Vorsatz, mit irgendwas unterwegs sein als Veranstalter in Verantwortung. Demzufolge habe ich da auch eine gewisse Pflicht, Haftungspflicht, aber wie gesagt, nach bestem Wissen und Gewissen, ja. Ich meine, wenn wir irgendwo noch Raketen stationieren müssten oder sowas, verstehen Sie? Da bin ich nicht verantwortlich. Ja, also irgendwo die Kirche auch im Dorf lassen, ja, und so wie wir Leitfaden haben, nochmal auf den Wunsch zurück, könnte man auch einen Leitfaden, wie soll es zukünftig mit der Finanzierung aussehen, damit diese Qualität, diese Kultur, dieses Brauchtum nicht im Bach untergeht.
Na, wer wäre denn deiner Meinung nach, wer muss das Portemonnaie öffnen?
Staat. Ich meine, der Staat ist verantwortlich. Also Terroraufgaben ist eine Hoheitsaufgabe des Staates. So. Und wenn ich aus hoheitlichen Gründen, wir schützen uns ja gegen außen. Also nicht, die Gefahr kommt ja nicht von uns, von unserer Veranstaltung. Wir schützen uns gegen außen. Und das ist ein Stück weit, also wo fangen wir an und wo hören wir auf? Ich meine, viele sind mit dabei, also wir auch, ja, machen es ja, damit es weitergeht. Aber da kommen keine Sprüche, wer es bezahlt. Komm nicht. Nee. Es kommen immer nur Auflagen.
Bleiben wir mal bei den Auflagen. Was wäre denn für euch jeweils eine Auflage, wo ihr sagen würdet, Rosenmontags zu Köthen, Eisleberwiese, mit dieser Auflage machen wir nicht.
Och, das, so kannst du nicht an die Sache herangehen. Dann macht's ein anderer. Ja? Also, aber ich sage mal jetzt so, in den ganzen Jahren, seit Duisburg und ja, nicht alles gefällt mir. Nicht alles gefällt mir. Können Sie glauben. Aber ich habe schon, muss schon ein Stück Verständnis dafür aufbringen, dass man gewisse Sicherheiten haben möchte. Ich würde sicherlich um die Wiese kein, was weiß ich, Stacheldraht haben wollen und sowas. Ja, also wir wollen ein Volksfest feiern. Mhm. Nicht irgendwo im Knast sitzen und da feiern. Ja, also da hört die Freundschaft auf irgendwo. Mhm. Ja, doch ist es überschaubar, sage ich mal jetzt so. Es ist schon ganz schön lastig. Aber irgendwo muss die Kirche im Dorf bleiben. Aber sie können sie nicht einfach hinstellen und sagen, ne, moin nicht. Also, ja, habe ich auch schon mal gemacht, so. Also in einer Runde in unserer Verwaltung, so Leute. Ja, also Sicki, was willst du denn sonst? Also du musst doch, also sind wir wieder mit bestem Wissen und Gewissen, mhm, ja, dabei. Ja, irgendwann kommt dann auch die Einsicht, okay, wir machen's, okay.
Till, bei dir?
Ja, wie ich das eingangs schon mal erwähnt hatte, das Restrisiko ist der Preis der Freiheit. Also sie hat selber so schön gesagt, wir können nicht alles absichern, weil das bedeutet, wir ja ziehen den Kreis als Betonmauer und oben drum bauen wir noch eine Kuppel und dann haben wir auch noch alles Video überwacht und was weiß ich, Leibesvisitation bei jedem Besucher. Dann können wir sagen, okay, zu 95%, weil was von oben drüber dann noch kommt, das können wir genauso wenig einschätzen. Also das ist, muss man auch alles irgendwo mal durch die realistische Brille betrachten. Wir sind genauso aufgestellt, dass wir sagen, also eine Absage des Rosenmontagszugs wird nicht geben. Wir sind weiterhin verrückt genug dafür, das ehrenamtlich zu machen. Wir haben den Spaß dran. Wir sind uns ja auch der, ich sag mal, Aufgabe bewusst, was wir dort kulturell entsprechend für die Stadt leisten, für uns leisten, für unsere Region in der Form leisten. Und somit müssen wir entsprechende Wege finden, wie es geht. Wenn wir irgendwann an den Punkt kommen, dass alleine die Schutzmaßnahmen in einem mittleren sechsstelligen Bereich landen, ja gut, dann ist die Finanzierungsfrage letztendlich das, was das Ganze zum Kippen bringen wird. Es wird auch bei Sigi der Fall sein, wenn das nachher in astronomische Größenordnung geht, wo wir über Beträge reden, die weder erwirtschaftbar sind, noch in irgendeiner Weise ja leistbar, stemmbar sind, naja, dann müssen wir uns auch dem Kostendruck geschlagen geben. Aber von Hause aus sind wir alle als Veranstalter von Hause aus dem Holz geschnitzt, dass wir sagen, wir lassen uns weder unterkriegen, noch versuchen wir nicht alles das, was geht, letztendlich doch da eine entsprechende Veranstaltung auf die Beine zu stellen.
Wenn wir die Zeit jetzt nochmal zurückdrehen, Januar 2025, die Situation ist ganz frisch, ne? Es ist, weiß noch keiner so richtig, wo es hingeht. Und jetzt gegen Ende des Jahres mit auch diesen vielen unterschiedlichen Meinungen über Sicherheit, gucken wir Magdeburg, Weihnachtsmarkt abgesagt, zugesagt, ne, hin und her. Fühlt ihr euch jetzt eher sicherer oder unsicherer als Veranstalter als Anfang des Jahres?
Also wir jetzt mit unserem aktuellen Weihnachtsmarkt, ich fühle mich genauso sicher wie vorher. Ja, ich meine, ich habe nur den Eindruck, also ich meine, wir hatten zwischendurch Veranstaltungen Frühlingswiese, Wiese und haben da schon vieles Neues einpflegen lassen, ja, oder einpflegen müssen. Ja, ich habe nur den Eindruck, wenn ich dann immer kurz vor Veranstaltungsbeginn höre, Absage, Zusage, nicht einig geworden, als ob das passiert ist, in eine Schockstarre. Und dann hat man erst im November weitergemacht, so, ja. Ist es natürlich nicht, ja. Also, die Veranstalter haben sich schon sehr viel Gedanken gemacht dort, ja. Aber wie man dann eben kurz davor dann immer so ein Off-Riss, ja, und das ist ja dann immer so reißerisch, ja.
Also, ich kann das nicht verstehen, dass in Magdeburg so spät die ja, das entsprechende Go für den Weihnachtsmarkt gab. Jetzt maße ich mir nicht an, so tief in deren Sicherheitskonzept drinne zu stecken wie in unserem. Das wäre auch, glaube ich, mehr als überhöht. Aber natürlich haben wir ähnliche Bedenken, dass man sagt, okay, ist denn jetzt tatsächlich das Jahr über so viel daran getan worden, dass man da vernünftige, ja, Konzepte, Bahnen etc. schafft, nicht von Veranstalterseite, sondern auch von der Genehmigungsseite her, dass man da tatsächlich sagen kann, okay, jetzt gibt's wieder diesen, ich nenne mal das Prüfzertifikat 1a, wie auch immer, oder gibt's das nicht und es wird eigentlich erst dann wieder, wenn das Sicherheitskonzept vorliegt, darüber ellenlang debattiert, ob das jetzt wirklich nach dem neuesten Erkenntnissen top gesichert ist oder nicht, weil es ist ja auch nicht so, dass die Veranstalter, die das jahrelang oder jahrzehntelang betreiben, in der Zwischenzeit schlafen, sondern es ist natürlich immer eine Anpassung gemessen an aktuellen Gefahrenlagen, aktuellen Begebenheiten, im Zweifel auch je nach Entwicklung der Veranstaltung an sich. Was kam dazu, was ist im Zweifel weniger geworden und, und.
Ganz kurze Antwort, fühlt ihr euch für 2026 gut gewappnet?
Ja, sehr gut.
Dem kann ich mich nur anschließen.
Sehr gut.
Ihr persönlich, werdet ihr den Weihnachtsmarkt in Magdeburg 2025 besuchen?
Wenn ich es schaffe, ja.
Ich möchte mich jetzt nicht schon wieder mit den gleichen Worten anschließen, aber natürlich läuft es bei uns ja genauso drauf hinaus. Also wir haben das natürlich auch vor, dass wir sagen, okay, wir haben verschiedene Freunde in Magdeburg, egal ob das auch aus dem Brauchtum ist, also um dort verschiedene Vereine, wo wir natürlich kurz nach Magdeburg auch die Auswirkungen gesehen haben, mit gedämpften Besucherzahlen. Wir haben uns schon verabredet, ob wir jetzt letztendlich den Termin einhalten können, aus zeitlichen Gründen ist immer so die andere Thematik, aber es ist der feste Vorsatz auf jeden Fall, mindestens einmal noch in Magdeburg auf dem Weihnachtsmarkt zu sein dieses Jahr.
Lieber Sie, lieber Till, vielen Dank, dass ihr heute da wart und uns einen kleinen Einblick in die, ja, Gedankenwelt der Veranstalter von zwei der größten Veranstaltungen in Sachsen-Anhalt gegeben hat. Vielen Dank.
Vielen Dank. Schön.
Das war diese Folge von 3 Minuten Terror. Guckt auch gerne mal, was wir ansonsten noch bei uns in der Bibliothek haben. Wir hatten hier im Studio schon sehr interessante Gespräche. Es kommen auch noch ein paar dazu. Also abonniert den Kanal auch gerne. Und bis dahin verabschieden sich erst einmal für heute Stefan B. Westphal
und Rainer Schwengel.